SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Streik auf dem Bau. Nun mischt sich der größte Baukonzern der Schweiz, Implenia, in den Arbeitskampf ein. Fokus Ägypten. Terror trotz Repression, Terror trotz strenger Gesetze. Machthaber Sisi geht über Leichen und macht das Land dennoch nicht sicherer. Endlich würden sie erhört, die Stoßgebete. Im westafrikanischen Sierra Leone gibt's offiziell kein Ebola mehr. Nun können die Menschen wieder leben. Um 13 Uhr, ihr war dabei, als Geschichte geschrieben wurde.
Die Sowjetunion ist nicht mehr. 11 der früheren Sowjetrepubliken haben sich jetzt in neuer, loserer Form vereinigt.
Unser Mann in Moskau, Peter Giesling, geht jetzt in Pension und erzählt, was er neben dem Zusammenbruch der Sowjetunion sonst noch so alles erlebt hat. Im Tagesgespräch um 1. Ein Rendezvous am Montag mit Simon Loy und Fabian Schlurp.
Die OECD senkt ihre Wirtschaftsprognose. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht für das kommende Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 3,3% aus. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als noch im Sommer. Die OECD sieht den Grund in der schwachen Konjunktur der wichtigen Schwellenländer. Die 30 wichtigsten Großbanken der Welt sollen bis in 3 Jahren mehr finanzielle Sicherheiten vorweisen. Das hat der Finanzstabilitätsrat der größten Industrieländer beschlossen. Die Quote soll zunächst 16% der risikogewichteten Bilanzsumme betragen und bis 2022 auf 18% steigen. Mit diesen neuen Too-Big-to-Fail-Regeln sollen Großbanken besser vor der Pleite bewahrt und Finanzsysteme besser geschützt werden. Die Eigenkapitalregeln gelten auch für die Schweizer Banken UBS und Credit Suisse. Die schweizerischen Regeln sind allerdings strenger. Der steuergünstige Kanton Schwyz kämpft gegen die roten Zahlen. Ein Systemwechsel bei den Steuern soll nun Abhilfe schaffen. Der Regierungsrat hat seine Vorschläge für die Steuergesetzesrevision in die Vernehmlassung geschickt. Er schlägt vor, eine sogenannte Flatrate-Steuer einzuführen. Das heißt, damit gäbe es nur noch einen fixen Satz von 5,5% bei der Einkommenssteuer. Tiefe Einkommen würden durch höhere Abzüge entlastet. Der einzige Nachteil des Systems sei, dass mittlere Einkommen höher besteuert würden, so der Regierungsrat. Vorläufig aufgenommene Asylsuchende im Kanton Zürich sollen weiterhin Bargeld erhalten und nicht mit Naturalien oder Gutscheinen unterstützt werden. Der Zürcher Kantonsrat hat einen entsprechenden Vorstoß von SVP, BDP und EDU abgelehnt. Seit 2012 sind die vorläufig Aufgenommenen im Kanton Zürich den Bestimmungen des Sozialhilfegesetzes unterstellt. Diesen Entscheid hatte das Volk gefällt. Eine so hohe Konzentration von Treibhausgasen wie nie zuvor. Diesen Höchststand meldet die Weltorganisation für Meteorologie in Genf. Die weltweite Konzentration von CO2 sei im Frühling 2015 durchschnittlich über 400 Parts per Million gelegen. Das gilt unter Forschern als gefährlicher Grenzwert mit Blick auf die Klimaveränderung. Hauptgrund für den Anstieg sei der anhaltend starke Ausstoß von Kohlendioxid, also beispielsweise durch Kohle, Gas und Öl. Bei den Parlamentswahlen in Burma zeichnet sich ein klarer Sieg für die oppositionelle Partei von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi ab. Der Chef der Regierungspartei hat seine Niederlage bereits eingestanden. Die Wahlkommission gab bekannt, dass Suu Kyis Nationalliga für Demokratie bisher 16 Sitze geholt habe. Insgesamt rechnet die Partei mit 80% der Sitze. Nötig für eine Regierungsbildung sind 67%. Das burmesische Parlament besteht aus 664 Sitzen, ein Viertel davon sind aber fix für das Militär vorgesehen. Der österreichische Maler Ernst Fuchs ist tot. Er starb heute früh im Alter von 85 Jahren, wie seine Familie mitteilt. Fuchs gilt als Mitbegründer der Wiener Schule des fantastischen Realismus. Er war auch Architekt, Grafiker und Musiker. Das Wetter, heute scheint teilweise die Sonne. In der Westschweiz, in den Bergen und im Süden ist es sogar oft sonnig. Morgen liegt im Norden zunächst gebietsweise Nebel und Hochnebel, sonst ist es sonnig. Die Temperaturen erreichen im Norden 15 und im Süden 20 Grad.
Da Das Klima in der Bauwirtschaft ist eisig. Ende Jahr läuft der Gesamtarbeitsvertrag der Branche aus. Beide Seiten, Gewerkschaften und Baumeister, werfen einander vor, Gespräche zu verweigern. Aber heute tragen die Gewerkschaften ihren Arbeitskampf deshalb auf den Baustellen aus, mit größeren Streiks in der ganzen Schweiz. Nun greift der Baukonzern Implenia in diesen Streit ein und ruft beide Seiten zu konstruktiven Gesprächen auf. Klaus Bonanomi.
Implenia ist nicht irgendwer, sondern der größte Schweizer Baukonzern mit über 8'000 Angestellten und einem Jahresumsatz von 3 Milliarden Franken. Nun schreibt die Gewerkschaftszeitung Work in ihrer neuesten Ausgabe, dass Implenia einen Kurswechsel und konstruktive Vertragsverhandlungen fordere. Ja, sagt dazu Implenia-Sprecher Philipp Birrer.
Ein vertragsloser Zustand ist ein denkbar ungünstiges Szenario. Für uns ist eine funktionierende Sozialpartnerschaft im Bauhauptgewerbe ein entscheidender Standortvorteil, als auch eine notwendige Voraussetzung für einen störungsfreien Bauablauf unserer Baustellen im ganzen Land. Wir fordern deshalb beide Seiten auf, Gewerkschaften und SBV, das Gespräch zu suchen und die Verhandlungen wieder aufzunehmen.
Der Appell von Implenia kommt bei den Gewerkschaften gut an. Das sei ein starkes Signal, vor allem an die Adresse des Baumeisterverbandes, meint Nico Lutz, der Sektorleiter Bau bei der Gewerkschaft Unia. Denn nicht nur Implenia, sondern auch andere Bauunternehmen machten sich Sorgen um das Klima.
Wir haben schon länger von verschiedenen Baufirmen gehört, dass sie mit dieser Politik des Baumeisterverbandes Lösungen zu verweigern, nicht zu verhandeln und so auf einen vertragslosen Zustand zuzulassen, nicht einverstanden sind. Und wir hoffen, dass es hier eine Bereitschaft gibt, jetzt endlich an einen Tisch zu sitzen und Lösungen zu finden.
Lösungen, wie man zum Beispiel die Frühpensionierung ab 60 weiterhin finanzieren könne. Lösungen aber auch, um gegen das Lohndumping anzukämpfen, das auf vielen Baustellen zum täglichen Problem geworden sei. Dass der Appell von Implenia, dem größten und wichtigsten Mitglied des Baumeisterverbandes, ein Schuss vor den Bug sei für die Verbandsführung, davon will hingegen Baumeisterpräsident Gianluca Lardi nichts wissen.
Das ist natürlich schon nicht ganz korrekt, wenn man uns jetzt vorwirft, wir hätten jetzt zu lange gewartet. Die Terminfindung wurde nicht von uns am 20. November festgelegt.
Gerade umgekehrt tönt es bei den Gewerkschaften. Man habe schon lange auf Verhandlungen gepocht und bereits viel früher Gesprächstermine angeboten. Es komme deshalb nicht in Frage, die geplanten Streiks abzusagen. Der Druck ist also groß auf beiden Seiten. Denn der Bau-GAV, der Landesmantelvertrag, läuft Ende Jahr aus. Und wenn ein vertragsloser Zustand verhindert werden soll, dann sind bei den Verhandlungen, die am 20. November beginnen, rasche Fortschritte nötig.
Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Schwerpunkt Ägypten. Ein sicheres Land versprechen ist halt nicht das Gleiche wie ein Land wirklich sicherer machen. Machthaber Sisis dürftiger Leistungsausweis und nachgefragt im Luxushotel im Badeort Sharm el-Sheikh. Was nun? Dann Schweiz. Wenn die vielen Reichen kaum Steuern zahlen, dann geht die Rechnung für den Kanton irgendeinmal nicht mehr auf. Nun überlegt sich die Regierung eine Einheitssteuer. Schließlich mal was Neues. Bei den Parlamentswahlen in Kroatien schneidet eine Partei gut ab, die nicht populistisch ist. Der russische Airbus mit über 200 Urlaubern an Bord könnte von einer Bombe zum Absturz gebracht worden sein. Diese Annahme erhärtet sich zunehmend. Wenn es so ist, dann ist das ein schwerer Rückschlag für den ägyptischen Präsidenten Sisi. Gleich nach seiner Machtübernahme mobilisierte der General Militär und Polizei und ging ohne Kompromisse gegen Islamisten und andere Regimegegner vor. Sisi versprach der gebeutelten Nation Stabilität und Sicherheit. Doch Ägypten ist weder stabil noch sicher. Philipp Scholkmann.
Die Metro fährt fast normal in Kairo. Alle paar Minuten kündigt das Warnsignal die Einfahrt eines neuen Zuges an. An den Abgängen zur Untergrundbahn aber stehen bewaffnete Sicherheitsleute. Sie scannen die Pendler mit Metalldetektoren. Es gibt einen Alltag in Kairo, ganz geheuer aber ist den Behörden nicht. In der Nähe des legendären Tahrirplatzes zerfetzte im letzten Sommer eine Bombe die Fassade des italienischen Konsulats. Der ägyptische Ableger von IS bekannte sich zu der Tat. Am Tahrirplatz zwangen vor 4 Jahren Millionen Menschen in revolutionärer Begeisterung den Langzeitautokraten Hosni Mubarak in die Knie und umjubelten schon 2 Jahre später Abdel Fattah al-Sisi, den General, als der den Muslimbruder Mohammed Mursi absetzte. Der Islamist habe politisch versagt, hieß es zunächst. Dann erklärte das neue Regime den Staatspräsidenten Rundweg zum Hochverräter, Mursis islamistische Muslimbruderschaft zur terroristischen Organisation. Es folgten Erschießungen, Massenverhaftungen und eine Welle der Gewalt. Basim ist 20 und Wirtschaftsstudent an der Ain Shams-Uni. Die Hochschule im Norden Kairos war eines der Zentren des Protests. Vorwiegend islamistische Studierende demonstrierten gegen die Absetzung Mursis, bezeichneten als Militärputsch, was Sisi die Vollendung der ägyptischen Revolution nannte. Die Kundgebungen sind mit der Repression fast verschwunden, nicht aber Basims Wut. Was hat das neue Regime gebracht? Nichts außer Massenverhaftungen und Todesurteile, sagt er. Millionen Landsleute sehen das anders, wollen glauben, dass mit Sisi nach vierjähriger Dauerkrise die versprochene Stabilität zurückkommt und mit ihr die Investoren, die wirtschaftlichen Perspektiven. Sie sehen keine Alternative zum General und seiner Armee. Unerschrockene Soldaten gefilmt im Nahkampf gegen fanatische Dschihadisten in der Wüste. Der perfekten Ästhetik des Horrors von IS stellt das Regime inzwischen eigene Hochglanzvideos entgegen. Die ägyptische Armee führte im wirtschaftlich vernachlässigten Nordsinai einen undurchsichtigen Kampf gegen Beduinen. Die Gewalt in dem abgelegenen Wüstengebiet hat seit Mursis Absetzung noch zugenommen. Aufständische haben sich radikalisiert, bekennen sich gar zum Dschihad-Fanatismus von IS. Experten warnen dennoch davor, Dschihadisten vom Sinai und Muslimbrüder einfach in einen Topf zu werfen, so wie die Regierungspropaganda das tut. Aber die Repression treibt offenbar zunehmend auch Muslimbrüder in den Untergrund und zur Gewalt. Der Anwalt Gamal Eid hat ein paar Straßen vom Tahrirplatz sein Büro. Noch kann er arbeiten. Doch Menschenrechtsorganisationen seien unter Druck, sagt der Anwalt, der schon unter Mubarak Dissidenten verteidigte. Auch hunderte liberale Regimegegner wurden verhaftet. Sisi wird vorgeworfen, er missbrauche seinen Krieg gegen den Terror, um Kritiker verschiedenster Couleur mundtot zu machen. Das Regime erließ drakonische Antiterrorgesetze. Sie drohen Journalisten hohe Geldstrafen an, wenn sie Operationen von Armee und Polizei anders darstellen, als das Regime es wünscht. Ein Demonstrationsgesetz verbietet schon kleine Menschenansammlungen, die nicht ausdrücklich von den Behörden bewilligt sind. Die Polizei steht unter dem Vorwurf zu foltern, wie einst unter Mubarak. Gamal Eid bestreitet nicht die terroristische Bedrohung.
It's hard to finish the terrorism, but if you fight against the corruption and use the rule of law, you can siege.
Aber, sagt der Menschenrechtsanwalt, das beste Mittel, um den Terrorismus einzudämmen, wäre, gegen Korruption durchzugreifen und den Rechtsstaat zu verteidigen. Das Regime weist das als Politromantik zurück. Ägypten sei in einem existenziellen Abwehrkampf, argumentiert Präsident Sisi, und könne sich nicht schon Freiheiten leisten wie gereifte demokratische Gesellschaften. Am Tahrirplatz ist die Brandruine inzwischen abgetragen, die einst der Hauptsitz von Mubaraks Staatspartei war. Die Fassaden rund um den Platz sind frisch gestrichen. Unter dem Tahrir aber bleibt die wichtigste Umsteigestelle des Metronetzes seit Sisis Machtübernahme die meiste Zeit geschlossen. So, als habe das Regime Angst, der Protest könne von unten her doch jederzeit wieder losbrechen.
Das war ein Beitrag von Philipp Scholkmann. SRF Verkehrsinfo von 12 Uhr und gleich 44 Minuten. Vorsicht in der Region Basel auf der A18 Asch-Basel befindet sich auf der Höhe Rheinach Süd eine Leiter auf der Fahrbahn. Revolution, Militärdiktatur, Ausgangssperren, Anschläge. Ägypten kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Davon ausgenommen war bis jetzt der Badeort Sharm el-Sheikh am Roten Meer. Er blieb ein Touristenmagnet, trotz der Wirren im Land. Doch seit sich der Verdacht erhärtet hat, dass vorletzten Samstag eine Bombe an Bord eines russischen Ferienfliegers explodiert ist, muss Sharm el-Sheikh um seine Zukunft als Ferienparadies fürchten. Jacques Peter ist Hotelmanager der Luxushotelgruppe Savoy in Sharm el-Sheikh. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie viele Gäste haben sich in den letzten Tagen abgemeldet?
Also bis heute sind es für die letzte Woche von November So 120, also das sind mehr oder weniger Leute, die müssen Abmeldung machen, dann keine Flüge mehr kommen.
Spüren Sie auch die anderen Touristen, die sagen, wir haben Angst, wir kommen nicht mehr?
Nein, also das nicht. Also wie gesagt, so Oktober, November, das sind Leute, die kommen jedes Jahr. Die kommen so gegen März, April und dann kommen die Oktober, November. Das sind Leute, die haben praktisch schon alles gesehen. Die Revolution, die schlechten Zeiten, die wissen, die sind bekannt hier im Hotel, die kommen immer wieder. Und das ist die Leute, die wollen wieder zurückkommen.
Aber wenn sich jetzt wirklich dieser Verdacht erhärten sollte, dass es eine Bombe gewesen war an Bord dieses russischen Flugzeuges, ist dann davon auszugehen, dass wirklich viele Touristen nicht mehr kommen werden?
Wissen Sie, ich glaube, das ist jetzt die Ursache ist jetzt nicht mehr das Problem. Es ist jetzt schlecht und das kann nicht besser sein. Obwohl die jetzt sagen, dass sie so abgestürzt oder so oder so oder so. Die Situation ist schlecht und das kann man jetzt nicht mehr machen. Und ich glaube in die Mentalität und in die Gehirn der Leute, das ist eine Bombe. Also das wird jetzt keine Überraschung mehr sein. Und natürlich, da werden wir wieder in so eine Transitperiode gehen müssen, und wo der Tourismus wieder runtergeht. Aber ich weiß, ich bin jetzt hier lange Zeit, ich habe schon 3 so sehr, sehr große Unfälle gesehen. Also Revolution, die Bomben in 2005 und immer wieder kommt Ägypten wieder zurück.
Wie ist eigentlich Ihr Hotel vorbereitet auf diese harten Zeiten, die jetzt anbrechen werden?
Ach, das ist jetzt wie, wir haben ein Buch, da machen wir das Buch raus und dann fangen wir an. Wenn wir jetzt unten 50% gehen oder unter 30%, das sind so wie, das ist schon ein Manuell, wo alles geschrieben ist, wo wir previous Erfahrungen haben. Und dann werden so Zimmer geschlossen, da werden die Leute in Ferien geschickt, da werden Restaurants vielleicht geschlossen. Das ist alles, wir sind praktisch, man muss nur auf meinen Knopf drücken. Aber im Moment, das kommt nicht in Frage, dass wir die Leute entlassen.
Das sagte Hotelmanager Jacques Peter in Sharm el-Sheikh bei uns im Rendezvous. Innenpolitik. Zwei gewichtige SP-Politiker haben ihre Wiederwahl in den Ständerat im ersten Wahlgang verpasst. SP-Parteipräsident Christian Löffra und Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner. Christian Löffra hat es gestern geschafft. Er vertritt die SP für Freiburg auch die nächsten 4 Jahre im Ständerat. Zittern muss nun noch Rechsteiner in St. Gallen. Sein Konkurrent, SVP-Nationalrat Thomas Müller. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher zur Ausgangslage.
Im bürgerlich dominierten Kanton St. Gallen war die Wahl von Paul Rechsteiner in den Ständerat vor 4 Jahren eine eigentliche Sensation. Der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes setzte sich im zweiten Wahlgang gegen den SVP-Parteipräsidenten Toni Brunner durch. Im ersten Wahlgang lag Brunner im Jahr 2011 12'000 Stimmen vor Rechsteiner. Vor dem zweiten Wahlgang nun am kommenden Wochenende liegt Paul Rechsteiner seinerseits 12'000 Stimmen vor seinem Konkurrenten, dem SVP-Nationalrat Thomas Müller. Doch dieser lässt sich nicht beirren.
Ja, die Ausgangslage schätze ich weiterhin als offen ein. Es ist eine klare Richtungswahl, links oder rechts. Für den zweiten Wahlgang im Kanton St. Gallen werden die Karten völlig neu gemischt. Da spielen die Ergebnisse des ersten Wahlgangs keine Rolle mehr.
Paul Rechsteiner kann sich im zweiten Wahlgang auf seinen Bonus als bisheriger beziehen. Mit der freisinnigen Karin Keller-Sutter, die bereits im ersten Durchgang bestätigt wurde, hat er in den letzten 4 Jahren gut harmoniert. Obwohl die beiden unterschiedliche politische Ansichten hatten, rauften sie sich im Interesse des Kantons St. Gallen zusammen.
Ich glaube, dass viele Leute sehen und gesehen haben, dass die Arbeit in den vergangenen 4 Jahren gut war, erfolgreich war für die Ostschweiz, für den Kanton St. Gallen. Und ich hoffe, dass das auch am Sonntag dann entsprechend aussieht.
So habe er verschiedene Projekte vorangetrieben, wie zum Beispiel den Bahnausbau in der Ostschweiz. Sein Leistungsausweis für den Kanton St. Gallen macht den roten Rechsteiner aber nicht nur für links, sondern auch für die Mitte und Teile rechts davon wählbar.
Rein parteipolitisch wäre meine Kandidatur chancenlos, wie schon vor 4 Jahren. Aber es geht eben bei den Ständeratswahlen nicht einfach um Parteipolitik, sondern es sind Personenwahlen, die ihre eigenen Gesetze haben.
Sein Kontrahent, SVP-Nationalrat und Stadtpräsident von Rorschach, Thomas Müller, wird von seiner eigenen Partei und von der FDP unterstützt. Die CVP hingegen konnte sich nicht zu einer Wahlempfehlung durchringen. Und dies nicht ohne Grund. Müller lief vor 4 Jahren von der CVP zur SVP über und hat damit Geschirr zerschlagen. Er selber spielt die fehlende Rückendeckung seiner ehemaligen Partei aber herunter.
Natürlich ist es schön, wenn eine offizielle Unterstützung da ist, aber man muss selbst kämpfen. Ich habe den linken Teil der CVP nie hinter mir gehabt, auch als ich CVP-Nationalrat war. Ich habe immer von den bürgerlichen Stimmen der CVP gelebt und nie vom linken Flügel.
Den 2. St. Galler Sitz im Ständerat wird ergattern, wer seine Wählerinnen und Wähler besser mobilisiert. Das Zünglein an der Waage, ob links oder rechts, also ob Rechsteiner oder Müller reüssieren wird, könnten die Freisinnigen spielen.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF. Am See die teuren Glaswohnungen, in den Bergtälern die verlassenen Dorfzentren. Der Kanton Schwyz lebt in 2 Welten. Und das zeigt sich auch in der Kasse. Trotz den vielen reichen Steuerzahlen fehlt dem Kanton das Geld für Schulen, Straßen, Spitäler. Die Regierung, die geht nun das Tabu an, sie will das Steuersystem ändern. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Rund 170 Millionen Franken will die Schweizer Regierung künftig zusätzlich an Steuern einnehmen, um den Staatshaushalt wieder ins Lot zu bringen. Ein schwieriges Unterfangen in dem Kanton, der sich die Tiefsteuerstrategie seit Jahren auf die Fahne schreibt. Die Regierung will dem Parlament nun wenigstens eine Auswahl bieten, auf welche Art die Steuern steigen sollen. Mit der einen Variante schlägt sie den klassischen Weg vor, mit einer Erhöhung des kantonalen Steuertarifs. Diese treffe alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, wegen der Progression ginge es aber bei den Reicheren verhältnismäßig mehr ans Portemonnaie, also genau bei jenen Personen, um die Schweiz mit den tiefen Steuern seit Jahren buhlt. Die zweite Variante versucht dies zu umgehen, indem der Kanton Schweiz die sogenannte Flatrate-Tax einführen würde. Das bedeutet, dass für alle Einkommen der gleiche Steuertarif angewendet wird. Die unteren Einkommen würden einzig über die Steuerabzüge stärker entlastet. Mit der Flatrate-Tax würde Schwyz sich den Kantonen Obwalden und Uri anschließen, die dieses System bereits eingeführt haben. Die Schweizer Regierung legt also 2 Varianten vor, verhehlt aber nicht, dass sie die zweite, die Flatrate-Tax, bevorzugt. Diese vereinfache das Steuersystem und sie biete den besseren Anreiz, mehr zu arbeiten. Denn wer mehr verdient, würde nicht Opfer der Progression. Der einzige Nachteil sei, dass die mittleren Einkommen stärker belastet würden. Entscheiden muss nun das Parlament, voraussichtlich im Frühling. Im Tiefsteuerkanton wird es rund um die Steuererhöhung zu heftigen Wortwechseln kommen.
Rendezvous in 7 Minuten 13 Uhr. Kroatien hat in den letzten Wochen vor allem als Transitland für Flüchtlinge Schlagzeilen gemacht. Mehr als 300.000 Menschen haben das Land durchquert. Kroatien selber hat aber noch ganz andere Probleme. Es ist eines der ärmsten Länder der EU mit einer Arbeitslosigkeit von 16% und hohen Schulden. Gestern nun hat Kroatien ein neues Parlament gewählt und steht vor einer ganz neuen Situation. In Zukunft nämlich wird eine neue Partei im Land das letzte Wort haben. Sie heißt MOST, auf Deutsch Brücke. Auslandredaktor Christoph Wüthrich über die neue Kraft, die die Wahlen zwar nicht gewonnen hat, aber trotzdem eine wichtige Rolle spielen wird.
Jetzt bitte kein Schulterklopfen. Wir sind gekommen, damit sich etwas ändert. Und wir werden euch sicher nicht verraten. Mit diesen Worten hat Božo Petrov, der Chef der Partei MOST, gestern Abend das herausragend gute Abschneiden seiner Partei quittiert. Petrov hat vor der Wahl wiederholt versprochen, dass er nicht einer Regierung der Sozialdemokraten oder Konservativen beitreten werde. Die beiden haben in den letzten 25 Jahren abwechslungsweise das Land regiert und Petrov gibt ihnen beiden die Schuld, dass es dem Land wirtschaftlich so schlecht geht. Dass die Arbeitslosigkeit zu hoch ist und dass immer mehr Junge das Land verlassen. Ich halte die großen Traditionsparteien trotz des tiefen ideologischen Grabens zwischen den beiden für eine einzige Interessengruppe, sagte Petrov vor kurzem in einem Fernsehinterview. Man müsse die beiden Parteien zu Reformen zwingen. Petrov ist jetzt tatsächlich in der Lage, dies zu versuchen. Konservative und Sozialdemokraten haben nämlich im Parlament ähnlich viele Sitze gewonnen, die Konservativen ein paar mehr, aber sie sind beide ziemlich weit von einer absoluten Mehrheit entfernt. Die eine oder die andere Partei kann nur eine Regierung bilden, wenn Petrovs Partei sie mit ihren Stimmen im Parlament unterstützt. Als Gegenleistung für die Unterstützung verlangt Petrov feste Abmachungen für Reformen. Werden diese nicht bis zu den vereinbarten Terminen verwirklicht, will Petrov die Regierung mit einem Misstrauensvotum gleich wieder stürzen. Petrov ist 36. Der zurückhaltende junge Psychiater ist seit 2 Jahren Bürgermeister der kleinen Stadt Metkovic in Dalmatien. Dort hat er in kurzer Zeit in der Verwaltung aufgeräumt und die Finanzen ins Lot gebracht. Auch in Metkovic hat man uns 16 Jahre lang gesagt, dass man nichts ändern kann, sagte Petrov. Aber er habe 30% des Budgets eingespart und es habe funktioniert. Er und seine Stadträte senkten ihre eigenen Löhne, kündigten Verträge, die der Stadt Nachteile brachten, und sorgten für Transparenz bei den Ausgaben. Petrov ist überzeugt, dass genau die gleichen Rezepte auch auf nationaler Ebene zum Erfolg führen.
U javnoj upravi vi možete započeti s reformama odmah. Isto tako u reformama javnih poduzeća možete započeti odmah.
Mit den Reformen in der Staatsverwaltung kann man sofort anfangen, sagte er, man müsse nur wollen. Zudem verstehe er nicht, wieso 50% der touristischen Kapazitäten, das heißt der Hotels, auch 25 Jahre nach dem Ende des Kommunismus noch in Staatsbesitz sind. Auch bei all den anderen vielen Staatsbetrieben müsse man das Management sofort auswechseln und nicht mehr nach politischen Kriterien besetzen. Mit der Forderung nach diesen Reformen werden Petrov und seine Partei Most aber auf zähen Widerstand stoßen. Die Traditionsparteien wollen weiterhin ihre Anhänger auf lukrative Posten in Staatsbetrieben setzen und auch die große Mehrheit der Bevölkerung, die diese Parteien gewählt hat, fürchtet sich vor Reformen und vor Privatisierungen. Petrov aber ist es ernst. Ohne ihn und ohne Reformversprechen gibt es keine neue Regierung. Und er sagt, es ist billiger, bald wieder Wahlen durchzuführen, als die alten Politiker einfach so weitermachen zu lassen.
Auslandredaktor Christoph Wüthrich beobachtet für uns die Vorgänge in Kroatien. Das vergangene Wochenende werden die Menschen in Sierra Leone wohl nie mehr vergessen. Sie haben gefeiert. Und wie? Denn am Samstag hat die Weltgesundheitsorganisation WHO die Erlösung verkündet. Sierra Leone sei von Ebola befreit. 1,5 Jahre lang hat die Seuche das Leben dominiert, hat 3600 Menschen dahingerafft. Auslandredaktorin Monika Oetli.
Endlich sind die Stoßgebete erhöht worden. Geh weg, Ebola, lass uns in Ruhe. Die Sprüche, die quer durch die Hauptstadt Freetown an Hausmauern und Straßensperren gemalt worden waren, sind wirklich wahr geworden. Sierra Leone ist Ebola-frei. Die Verkündung der Weltgesundheitsorganisation WHO markiert das Ende einer 18 Monate langen Leidenszeit, die Sierra Leone an den Rand des Zusammenbruchs brachte. Plötzlich starben Menschen einen elenden Tod, verbluteten und steckten im Sterben noch ihre Liebsten an, die sie gepflegt und für die Beerdigung hergerichtet hatten. Ganze Familien, ja ganze Dorfgemeinschaften wurden dahingerafft, Spitäler wurden überrannt, die Leichenhäuser quollen über, Menschen starben auf der Straße, Leichen blieben tagelang liegen. Das Leben kam zum Stillstand. Märkte, Läden und Restaurants wurden geschlossen, ganze Quartiere abgeriegelt, der Verkehr kam zum Erliegen. Missgunst kam auf, Wut, Ohnmacht, die Familien der Opfer wurden ausgegrenzt, Waisenkinder in kirchliche Obhut gegeben. 8.700 Männer, Frauen und Kinder haben sich in Sierra Leone mit Ebola angesteckt. 3.600 Menschen starben. Aber es sind nicht nur die Toten, die das Leben in Sierra Leone verändert haben. Vor allem die Vorsichtsmaßnahmen haben die Kultur, das Zusammenleben anders gemacht. Die Ausgangssperren, das Verbot von öffentlichen Ansammlungen, die untersagten physischen Kontakte selbst in der Familie führten zu sozialer Isolation, wie man sie in Afrika nicht mal in Kriegen kennt. Das riesige Fest mit Feuerwerk und Trommeln, Tanz und Freigetränken am Samstag in Freetown war denn nicht nur Ausdruck der Erleichterung, dass Ebola nun besiegt war. Es war auch die Freude darüber, dass das Leben wieder so wird, wie es vor Ebola war. Ein Leben in der Gemeinschaft, mit Tauschen und Teilen, mit Umarmen und Anfassen. Afrikanischer Alltag halt. Dass Ebola so schnell nicht vergessen wird, dafür sorgen die rund 6.000 Überlebenden, die zum größten Teil in ihre Familie, ihr Quartier zurückgekehrt sind. Ausgrenzung, Stigmatisierung, so hört man, seien eher die Ausnahme. Dafür wird erst jetzt langsam klar, dass Ebola auch massive Spätfolgen haben kann. Übelkeit, Kopfschmerzen, psychische Probleme bis hin zur Erblindung. Das und der enorme wirtschaftliche Schaden wird das bitterarme Land in Westafrika noch lange belasten.
13 Uhr, gleich im ersten und vierten, jahrelang im Dienste von SRF unterwegs. Russland-Korrespondent Peter Giesling, der Mann mit der Vorwahl 007, geht in Pension. Und schaut zurück auf viele bewegte Jahre als Korrespondent. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlurp.
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz schlägt einen Systemwechsel bei den Steuern vor. Ein fixer Einkommenssteuersatz von 5,5% soll 170 Millionen Franken Mehreinnahmen bringen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht für nächstes Jahr noch von einem weltweiten Wirtschaftswachstum von 3,3% aus. Das ist ein halber Prozentpunkt weniger als im Sommer. In der Luft hat es in einer Million Molekülen 400 CO2-Teilchen. Diesen rekordhohen Durchschnittswert hat die Weltorganisation für Meteorologie im Frühling gemessen. Unter Forschern gilt das als gefährlicher Grenzwert mit Blick auf die Klimaveränderung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.